Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Picknicks, Umtrunke, Abschiedspartys und Weihnachtsessen. Und das alles während des Lockdowns. Das wird dem britischen Premierminister Boris Johnson im sogenannten Partygate-Skandal vorgeworfen. Er soll sich mehrfach nicht an die Corona-Regeln gehalten haben. Und offenbar will nicht nur die Opposition, dass er geht. Auch Abgeordnete aus seiner Partei, David Davis zum Beispiel, der frühere Brexit-Minister, hat ihn heute im Unterhaus zum Rücktritt aufgefordert.
You have sat there too long for all the good you have done. In the name of God, go.
Im Namen Gottes gehen Sie, sagt er. Es gibt auch diverse Berichte, dass daran gearbeitet wird, Johnson durch ein Misstrauensvotum zu stürzen. Wie da der Stand ist, klären wir gleich mit unserer Korrespondentin in London. Ja, und wir beschäftigen uns mit Hass und sexuellen Übergriffen im Netz und was wir als UserInnen dagegen tun können. Fernsehmoderatorin Ruth Moschner, die hat in einem Video auf Instagram ans Justiz- und Innenministerium appelliert, mehr Druck auf soziale Netzwerke wie Facebook und Co. zu üben. Denn sie sagt, sie bekommt sehr viele sexuelle Nachrichten, zum Teil mit Gewaltfantasien. Aber wenn sie die zur Anzeige bringt, läuft das meistens ins Leere. Ja, und da haben wir uns gefragt, wie kann das sein?
Plattformbetreiber haben kein besonders großes Interesse, interessante Inhalte zu löschen. Und jetzt mag man sich fragen, wieso sind denn Beleidigungen interessant? Aber aus Sicht eines Algorithmus ist alles, was zu Interaktion führt, erstmal ein wertvoller Content. Und die wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, ihren wertvollen Content zu entfernen oder auch ihre Heavy-User, und das sind manchmal auch die Beleidiger, zu entfernen oder zu sperren.
Das sagt IT-Anwalt Chanjo Yun. Und mit ihm sprechen wir drüber, was wir trotzdem tun können, wenn wir digitale Übergriffe erfahren und was die Politik tun müsste, um uns besser zu schützen. Es ist Mittwoch, der 9. Januar. Schön, dass ihr reinhört.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, Picknicks, Umtrunke, Abschiedspartys, Weihnachtsessen und das alles während des Lockdowns. Das wird dem britischen Premierminister Boris Johnson vorgeworfen. Er soll sich nicht an die Corona-Regeln gehalten haben, stattdessen schön gefeiert haben mit vielen Menschen. Johnson steht massiv unter Druck. Verschiedene Medien berichten, dass er von seinen eigenen Leuten aus der Partei gestürzt werden könnte. Es ist sogar die Rede von einem Pork-Pie-Plot, also von einem Schweinepasteten-Putsch gewesen. Was es genau damit auf sich hat und wie es für Johnson aussieht, klären wir jetzt mit unserer Korrespondentin in London, mit Christine Heuer. Hallo Christine.
Ja, hallo Rahel.
Es gab ja heute wieder eine heftige Debatte im britischen Unterhaus. Boris Johnson hat sich den Fragen der Abgeordneten gestellt. Hat er den Tag als Premier überstanden?
Hat er. Er war heute sehr kämpferisch. Das könnte Druck aus der Sache genommen haben. Andererseits ist der Tag auch noch nicht zu Ende. Alle warten jetzt darauf, ob 54 Tory-Abgeordnete Briefe an die Fraktion schreiben, in denen sie dem eigenen Premierminister das Misstrauen aussprechen. Und wenn diese 54 Briefe zusammenkommen, dann gibt es eine Vertrauensabstimmung in der Fraktion. Und die kann über Johnsons Schicksal entscheiden. Einige sagen, wir stehen kurz vor dieser Schwelle. Andere sagen, das leben sie ganz anders. Es gibt Rückhalt für den Premierminister. Wir müssen weiter beobachten, ob und was da passiert.
Im Zuge um dieses Misstrauensvotum und die Berichterstattung darüber war auch von diesem Schweinepastetenputsch die Rede, also Pork Pie Plot. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein lustiger Begriff, der wurde erfunden, weil die Rebellen, die da gegen den Premier putschen wollen, sich im Büro einer Abgeordneten aus Melton getroffen haben. Dort kommen berühmte Pork Pies her. Aber Pork Pie ist außerdem Slang für Lüge. Die Briten haben sich also wieder einmal etwas Schönes einfallen lassen. Politisch geht es dabei um etwa 20 konservative Abgeordnete, die sich verabredet haben, bei einer Vertrauensfrage gegen Boris Johnson zu stimmen. Die Hälfte von ihnen soll auch schon entsprechende Briefe geschrieben haben. Das sind also die Tories, die einem Misstrauensvotum spürbar Schub gegeben haben. Und einer von ihnen ist kurz vor der Debatte heute sogar zu Labour übergelaufen.
Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, jetzt wartet eben alle Welt darauf, ob diese 54 Briefe zusammenkommen. Wenn die zusammenkommen und es das Misstrauensvotum gibt und er das verliert, dann muss Boris Johnson zurücktreten. Dann sucht die Partei einen neuen Führer und der dann auch automatisch Premierminister wird. Aber wenn er ein solches Misstrauensvotum übersteht, dann ist er für 12 Monate auf der sicheren Seite. So lange darf es nämlich kein neues Misstrauensvotum gegen ihn geben.
Jetzt hat Johnson heute angekündigt, dass die Corona-Regelungen bald deutlich gelockert werden. Was würdest du sagen, ist das eine Art Ablenkungsmanöver?
Naja, das war klar, dass das kommen würde. Er schafft praktisch alle Maßnahmen ab im Alltag der Bürger. Aber das zieht er jetzt vor. Und das ist dann Teil dieses Ablenkungsmanövers. Also er wird sehr schnell diese Maßnahmen lockern oder abschaffen. Er hat das heute definitiv angekündigt. Das ist die Meldung, die er verbreiten wollte. Und die besteht in der Tat neben dieser ganzen Aufregung über Partygate. Darüber wird heute hier auch sehr viel gesprochen.
Und auch da haben sich die Britinnen und Briten wieder ein interessantes Wort einfallen lassen, interessanten Begriff, Operation Red Meat, glaube ich, habe ich gelesen.
Red Meat, ja, rotes Fleisch, das sind alle Maßnahmen zur Ablenkung vom Partygate. Und Spötter sprechen aber auch schon von Dead Meat, totem Fleisch.
Was glaubst du denn? Wird sich Boris Johnson halten können oder meinst du, er ist bald nicht mehr Premier?
Ich gebe da keine Prognose ab, wie lange es dauert. Meine Einschätzung im Moment ist, auf Dauer wird er sich nicht halten können. Aber wie schnell das geht, völlig unabsehbar im Moment.
Wie es mit dem britischen Premier Boris Johnson weitergehen könnte und was es mit dem Schweinepastetenputsch auf sich hat, habe ich geklärt mit unserer Korrespondentin in London, mit Christine Heuer. Dank dir.
Deutschlandfunk Nova.
Sexuelle Belästigung ist ein Straftatbestand, der für die Betroffenen häufig ins Leere führt, vor allem wenn sie im Netz stattfindet. Fernsehmoderatorin Ruth Moschner macht gerade mit einem Video auf Instagram genau darauf aufmerksam. Sie bekommt immer wieder Dickpics zugeschickt oder Hassnachrichten mit sexuellen Gewaltfantasien. Und sie kritisiert, wenn sie da Anzeige erstattet, läuft das Ganze meistens ins Leere.
Damit bleiben die beleidigenden und mich zum Objekt sexueller Triebe degradierenden Nachrichten wie die zuvor zitierten, die ich unerbeten erhalten habe, ohne jegliche strafrechtliche Konsequenz.
Ja, und Ruth Moschner ist bei weitem nicht die Einzige, die Hass, Beleidigung oder sexuelle Belästigung im Netz aushalten muss. Vielleicht musstet ihr die Erfahrung auch schon machen. Und wir wollen deshalb klären, was wir in so einem Fall tun können. Und das machen wir mit Chan Jo-Yoon. Er ist Anwalt und hat sich auf IT-Recht spezialisiert. Den kennt ihr vielleicht auch von seinem YouTube-Kanal Anwalt Yoon. Herr Yoon, welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich auf Instagram oder anderen Plattformen belästigt werde zum Beispiel?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten und sie sind nicht alle gut. Meistens wird den Leuten empfohlen, eine Meldung an den Plattformbetreiber zu machen. Da gibt es oft auch Meldewege dafür. Die führen aber meistens dazu, dass man einfach nur eine Nachricht bekommt. Vielen Dank für deine Meldung. Wir haben es geprüft, verstößt aber nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards, obwohl es möglicherweise eine Beleidigung war, die strafbar war.
Ja, woran liegt das dann, dass dann da nichts kommt?
Ja, die Plattformbetreiber haben kein besonders großes Interesse, interessante Inhalte zu löschen. Und jetzt mag man sich fragen, wieso sind denn Beleidigungen interessant? Aber aus Sicht eines Algorithmus ist alles, was zu Interaktion führt, erstmal ein wertvoller Content. Und die wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, ihren wertvollen Content zu entfernen oder auch ihre Heavy-User, und das sind manchmal auch die Beleidiger, zu entfernen oder zu sperren. Deswegen tun die sich schwer und wir haben da ein Defizit trotz des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Und das liegt wiederum daran, weil die Netzwerke bisher damit gut durchgekommen sind, wenn sie sich nicht immer an das Gesetz gehalten haben.
Das heißt, diese einfache Meldefunktion, ja, führt leider sehr oft zu nichts, wie Sie schon sagen. Welche Möglichkeiten habe ich dann sonst?
Es gibt andere Möglichkeiten, die Justiz zu beschäftigen, nämlich Strafanzeigen zu erstatten. Und da gibt es sogar gute Möglichkeiten, wie man die Anzeige los wird mit Meldeportalen. Man muss da nur eine URL reinkleben, ein Formular ausfüllen und dann erstatten die Anzeige. Teilweise geht das sogar anonym, funktioniert gut bis zu dem Punkt, wo die Staatsanwaltschaft wiederum darauf angewiesen ist, dass Facebook oder Instagram oder Twitter und YouTube mitwirken. Dann stoßen wir nämlich auf die gleichen Probleme, weil die Plattformbetreiber nicht daran denken, bei einer Beleidigung den Staatsanwaltschaften zu helfen. Und das ist hier auch passiert, dass also die Plattformbetreiber gesagt haben, ja, sie brauchen erstmal hier eine englische Meldung oder den Rechtshilfeweg, der auch zu nichts führen würde, weil Facebook einfach nicht verpflichtet ist, daran mitzuwirken. Und das soll sich ja demnächst ändern.
Da ist ja zum Beispiel HateAid ist, glaube ich, so ein Portal, wo man sich eben Hilfe suchen kann. Aber wenn es dann eben genau darum geht, dass man dann eben weitere Hilfe braucht, ist es eben auch wieder schwierig. Sie haben schon auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz angesprochen. Das gilt ja seit 2017, soll auch bald nochmal verschärft werden. Das sollte es ermöglichen, dass es uns NutzerInnen leichter fällt, unser Recht da auch in sozialen Netzwerken besser durchzusetzen. Kann man dann sagen, dass das eigentlich dann nichts bringt?
Es hat ein bisschen was gebracht, weil Facebook hatte vor 2017 schlicht gar nichts getan. Also da sind selbst übelste Beschimpfungen und Volksverhetzungen stehen geblieben. Jetzt haben sie ein bisschen Angst bekommen und ihre eigenen Prozesse nachgeschärft. Allerdings haben sie in erster Linie ihre eigenen Gemeinschaftsstandards besser durchgesetzt. Gerade dort, wo das deutsche Recht strenger ist als Gemeinschaftsstandards, nämlich bei übler Nachrede und Verleumdung oder wenn die Beleidigung etwas subtiler formuliert ist, da tun sich die Netzwerke weiterhin schlecht. Das könnte man über das Netz.de eigentlich abbilden. Allerdings sind die meisten Leute nicht bereit, dann diese zweite Beschwerde beim Bundesamt für Justiz auch noch zu machen. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, nämlich direkt gegen den Plattformbetreiber vorzugehen, denn der ist auch in der Haftung, wenn er nach einer Meldung nicht aktiv geworden ist. Und da gab es jetzt in letzter Zeit die ersten Urteile, wo zum Beispiel Twitter 6.000 Euro Schmerzensgeld bezahlen musste an eine Userin, weil Twitter schlicht die Inhalte nicht gelöscht hatte. Und einen entsprechenden Prozess gibt es zum Beispiel morgen in Frankfurt von Renate Künast gegen Facebook. Da geht es um ähnlichen Fall.
Aber das bedeutet ja dann, dass ich mir ganz konkret einen Anwalt, eine Anwältin nehmen muss, das zahlen muss, um mein Recht da durchzusetzen, oder?
Absolut, das kann man nicht jedem zumuten, das wollen die meisten Leute auch nicht, ist ja auch mit dem Risiko verbunden und momentan sind das eher Musterverfahren. Deswegen sind sie aber auch so wichtig, weil wenn wir zum Beispiel jetzt in Frankfurt morgen sehen werden, dass Facebook verpflichtet ist, Schmerzensgeld zu bezahlen und vor allem den Inhalt überall auf der Plattform zu entfernen, könnte es irgendwann so sein, dass das ein Standardverfahren wird und dass Facebook sich vielleicht irgendwann von selbst auch an das deutsche Recht halten wird? Das wäre zu wünschen. Aber letzten Endes brauchen wir wohl doch den Gesetzgeber mit der schon in Arbeit befindlichen Änderung des Netz.DG, wonach Facebook verpflichtet wird, rechtswidrige Inhalte und die nötigen Daten an das BKA zu melden.
Das ist ja eigentlich für Februar geplant. Allerdings haben Google und Facebook ja schon dagegen geklagt. Haben Sie Hoffnung, dass das trotzdem kommt und was bringen wird?
Das ist am Ende nicht nur eine juristische, sondern auch eine politische Frage. Denn wir haben jetzt eine Ampelkoalition. Die Grünen wollen besseren Opferschutz. Die FDP möchte die Wirtschaft lieber in Ruhe lassen und nicht zu viel regulieren. Da wird man sehen, wer sich durchsetzt. Der Justizminister ist ja von der FDP, will das Thema an sich angehen. Und da sind wir sehr gespannt, ob er da noch einen Rückzieher macht oder ob er sagt, okay, das hat die Vorgängerregierung beschlossen. Lassen Sie was mal durchlaufen, insbesondere wenn es von den Gerichten nicht kassiert wird. Ich hoffe mal, dass es in Kraft treten wird, weil es die einzige Chance ist, für Betroffene tatsächlich auch die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.
Bedeutet dann aber, dass sich quasi die deutsche Regierung wirklich ja mit Google, Facebook wirklich anlegen müsste, um das auch durchzusetzen, oder?
Das stimmt und da hat man lange Zeit lang zurückgeschreckt, aber in Deutschland gab es schon öfter millionenschwere Bußgelder und das ist jetzt keine neue Erkenntnis für Facebook, dass man sich überraschenderweise auch an deutsches Recht halten muss und nicht einfach darauf vertrauen kann, dass wir sie in Ruhe lassen, nur weil sie Amerikaner sind. Und da müssen wir uns einfach entscheiden, soll das Grundgesetz gelten in Deutschland oder wollen wir lieber nach den AGBs von Herrn Zuckerberg leben? Und wenn es Ersteres sein soll, dann muss man es auch durchsetzen.
Was wir bei Belästigung oder Hassrede im Netz tun können. Darüber habe ich gesprochen mit Chan Jo-Yoon, Anwalt für IT-Recht.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, steigt ihr noch durch? Also so Corona-mäßig meine ich. Was wo gilt, warum und so weiter. Falls nicht, keine Sorge, ihr seid damit absolut nicht allein. Aber es gibt gute Nachrichten. Caro Bredenlieg aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team hat sich heute den ganzen Tag durch diese Bestimmung gewühlt, kann weiterhelfen, vor allem in Bezug auf eine Frage. Wann gelte ich eigentlich als genesen? Weil, Caro, das ist ja seit dieser Woche auch wieder neu geregelt, oder?
Richtig. Bis jetzt war es ja so, wenn ich Corona hatte, gelte ich 6 Monate danach als genesen. Das wurde jetzt geändert. Der Genesenenstatus ist jetzt auf 3 Monate begrenzt. Und wenn man es jetzt ganz genau wissen will, ist es folgendermaßen. Also 28 Tage, nachdem ich positiv PCR getestet wurde, geht es los. Ab da gelte ich offiziell als genesen. Okay. Und nach 90 Tagen endet dieser Status wieder. Also insgesamt betrachten mich die Behörden nur 62 Tage lang als offiziell genesen.
Warum ist das denn jetzt verkürzt worden? 62 Tage.
Wegen Omikron. Es geht ja beim genesenen Status schon um die Frage, wie lange bist du schätzungsweise vor einer neuen Infektion geschützt durch die Antikörper, die dein Körper eben aufgebaut hat. Und das Robert-Koch-Institut sagt, dass vieles bisher darauf hindeutet, dass dieser Schutz nach einer Infektion mit der Omikron-Variante viel schneller abflacht als mit der Delta-Variante. Außerdem sei nicht klar, wie gut mein Immunschutz ist, wenn dann zum Beispiel auch wieder die nächste Variante um die Ecke kommt.
Aber wie ist das zum Beispiel, wenn ich jetzt im Oktober Corona hatte, was ja wahrscheinlich dann noch Delta war und auch bevor jetzt eben diese Regelungsänderung eingetreten ist, gilt der genesenen Status für mich dann noch 6 Monate lang nach der alten Regelung?
Nein. Alle genesenen Zertifikate, die heute älter als 3 Monate sind, sind abgelaufen. Das gilt also auch rückwirkend. Davon allein kannst du dir danach nichts mehr kaufen, also von deinem genesenen Status sozusagen. Höchstens in Kombi mit Impfungen kann es dann noch länger helfen, weil du zum Beispiel schneller den Status komplett geimpft erreichst oder geboostert erreichst.
Jetzt ist ja diese Verkürzung von 6 auf 3 Monate, das kann man sich noch vergleichsweise einfach merken, sage ich mal. Aber kompliziert wird es ja dann wieder, wenn es um so Fragen geht wie, erfülle ich die Voraussetzungen für 2G+, wo kann ich damit rein und so weiter?
Ja, also ich finde auch, spätestens da setzt dann eine komplette Verwirrung ein. Ich bin heute bei der Recherche auch wirklich fast wahnsinnig geworden. Weil wenn man sich das alles mal so genau anschaut, merkt man halt auch, dass es in der Pandemie einfach super viele unterschiedliche Geschichten gibt. Ne? Es wurde halt nicht jeder einfach 3-mal mit BioNTech geimpft und fertig. Das ist dann irgendwie einfach zu klären, was man dann wie darf. Sondern da gibt es eben viele, viele Spezialfälle, die dann nicht auf Anhieb so klar sind. Ja, also Leute, die mit Johnson & Johnson geimpft sind zum Beispiel, die können ja wahrscheinlich ein Liedchen davon singen. Letztes Jahr hieß es noch, ja, eine Impfung, dann ist man durch. Jetzt brauchen sie halt doch eine zweite oder eine dritte. Und das andere Problem ist, dass die 16 Bundesländer leider weiterhin nicht alles gleich regeln, sondern ganz im Gegenteil. Für Fitnessstudios oder Restaurants muss man in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Dinge vorzeigen. Nicht überall komme ich als genesene Person einfach so rein. Teilweise muss ich noch einen zusätzlichen Test machen, teilweise auch nicht. Eine Sache habe ich dann aber doch gefunden. Die gilt, soweit ich das sehen kann, tatsächlich bundesweit für Genesene. Ja, und zwar die erleichterten Quarantäneregeln. Also wenn ich kurz nachdem ich selber infiziert war, Kontakt habe zu einer infizierten Person, dann muss ich nicht wieder in Isolation. Dann habe ich also Vorteile, genauso wie Leute, die 3-mal geimpft sind oder die gerade sehr frisch ihre Zweitimpfung bekommen haben.
Ja, immerhin. Aber man muss da jetzt auch wirklich mal sagen, wer soll da durchblicken? Geht das nicht auch einfacher?
Ich weiß nicht, also ich würde es mir auch wünschen. Ich habe die Hoffnung schon so ein bisschen aufgegeben. Allerdings gab es dann doch eine Sache, die mir heute auch nochmal so ein bisschen Mut gemacht hat, was ich ganz cool fand. Und zwar hat die Corona-Warn-App, die ja Millionen Leute in Deutschland nutzen, die hat ein neues Update rausgebracht jetzt. Und in der neuen Version kann sie die ganzen unterschiedlichen Zertifikate, die man da so reinballert, ne, die kann sie zusammenfassen zu einem Status.
Aha.
Also ich packe da ja Impfzertifikate rein, Genesenenzertifikate, Testzertifikate. Und die kann diese App jetzt für mich mal kombinieren und zeigt mir dann immer tagesaktuell an, erfülle ich damit 2G, 2G+, 3G, 3G+. Und das ist ja schon ganz praktisch. Ja, muss ich zum Beispiel auch nicht immer selber rechnen, sind jetzt die 90 Tage schon vorbei.
Ja, und vor allem müssen dann die anderen nicht immer auf deinem Handy runterscrollen und sich angucken, was bist du denn jetzt, weißt du?
Ganz genau, ganz genau. Es wird so ein bisschen vereinfacht. Es gibt nur einen kleinen Kritikpunkt von mir, weil wer geboostert ist, erfüllt ja eigentlich in einigen Bundesländern 2G+.
Ja.
Also zum Beispiel in NRW muss ich mich als geboosterte Person ja nicht noch zusätzlich testen. Aber trotzdem wird geboosterten Leuten in der App gerade nur 2G angezeigt und nicht 2G+. Daran arbeitet das App-Entwicklungsteam gerade. Sie sagen, das kommt dann vielleicht hoffentlich im nächsten Update.
Ja, und das würde die Sache dann auch noch ein bisschen vereinfachen in diesem ganzen Corona-Regelungsdschungel. Dank dir, Caro Bredenby.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, sein Terminkalender dürfte in den nächsten Wochen und Monaten noch voller sein als sonst. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist in doppelter Mission unterwegs. Im April wird in Frankreich ja gewählt und seit Anfang des Jahres hat das Land außerdem den EU-Ratsvorsitz übernommen. Macron gilt ja als überzeugter Europäer und er hat heute im EU-Parlament eine Rede gehalten und gesagt, wofür sich Frankreich während der Ratspräsidentschaft einsetzen will. Ja, wie genau sich Macron die Zukunft der EU vorstellt und ob sich das mit den deutschen Vorstellungen deckt, darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin und Frankreich-Expertin Henriette Heimbach gesprochen. Frau Heimbach, Macron hat ja gesagt, Europa solle eine, ich zitiere, Zukunftsmacht werden. Was genau stellt er sich darunter vor?
Der hat gesagt, Europa ist das Versprechen der Demokratie, des Fortschritts und des Friedens. Und das sind so die drei großen Themen, die er angesprochen hat. Da war ganz wichtig, Rechtsstaatlichkeit hat er betont. Er hat gesagt, dass Europa sich auch immer gegen autoritäre Einflüsse wehren muss und für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen muss. Mhm. Er hat zum Beispiel hier gesagt, dass Europa das Abtreibungsrecht und den Umweltschutz in die EU-Grundrechtecharta integrieren muss.
War das überraschend oder hatte man das erwartet?
Dass er so speziell auf Abtreibungsrecht und den Umweltschutz eingeht, das nicht, aber es ist sicherlich wohlwollend aufgenommen worden in den Kreisen, genau. Was Sie meinten zur Zukunftsmacht, er hat wichtige Themen angesprochen, Klimaschutz und Digitales, also zwei Kernthemen von Macron, auch in seinem Programm für den französischen Wahlkampf. Und er hat zum Beispiel die Parlamentarier aufgefordert, dass sie das Gesetz über die digitalen Dienste und Märkte mit umsetzen sollen. Ein wichtiges Zukunftsthema. Er hat gesagt, dieses Gesetz soll zum Beispiel in große Internetunternehmen wie Google, Amazon und Co. regulieren und ihnen Verpflichtungen auferlegen. Also ein wichtiges Zukunftsthema.
Hm. Er betont ja auch immer wieder, dass Europa unabhängiger werden soll, auch heute in seiner Rede. Heißt das vor allem militärisch unabhängiger?
Das ist eine interessante Frage, weil er hat in dem Bereich Europa ein Versprechen des Friedens gesagt. Wir müssen uns, also Europa muss sich wieder strategisch aufrüsten, also ein militärischer Ausdruck eigentlich von der Formulierung. Und da hat er natürlich insbesondere auf den Ukraine-Konflikt und den Konflikt mit Russland geschaut. Und da hat er gesagt, wir brauchen erstens einen Fahrplan für die Verteidigung und Außenpolitik Europas. Das ist der strategische Kompass, der soll während der französischen Ratspräsidentschaft verabschiedet werden im März. Das ist sozusagen der Fahrplan für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Und er sieht unter anderem eine schnelle Eingreiftruppe vor von 5000 Personen.
Das heißt eine schnelle Eingreiftruppe im Sinne von einer europäischen Armee oder wie kann man sich das dann vorstellen?
Also das ist vielleicht ein zu großes Wort, aber es gibt schon auch so ähnliche Battlegroups, die aber wenig eingesetzt werden. Es geht schon um Soldaten, die gemeinsam schnell einsetzbar sind.
Glauben Sie denn, dass jetzt auch die neue Ampelregierung in Deutschland Macrons Vorstellungen von Europa und seinen Zukunftsplänen, dass sie die teilt oder kann es da auch ja Krach geben? Stichwort beispielsweise nachhaltige Atomkraft, was ja auch ein Vorstoß Frankreichs war.
Richtig. Ich glaube, in großen Teilen liegen beide Regierungen auf einer Linie und es passt ganz gut. Es gibt natürlich Konfliktthemen, wie Sie jetzt angesprochen haben, wenn es zum Beispiel um eine strategische Wiederaufrüstung geht. Das wird natürlich aus deutscher Sicht auch mit dem Hinblick auf unsere Geschichte kritisch beobachtet und besonders auch, wenn man sich die Grünen in der Regierung anschaut. Ein anderes Thema ist ja die Atomenergie. Wurde zuletzt die grüne Taxonomie der EU verabschiedet durch die Kommission. Und da hat es Frankreich geschafft, sozusagen die Atomenergie als eine nachhaltige Energie unterzubringen, dass die auch Investitionen bekommen kann. Und das ist natürlich gar nicht im Interesse von der neuen Ampelkoalition gewesen. Und da gab es Konflikte und es wird sicherlich auch noch Reibungspunkte geben. Aber im Großen und Ganzen liegen beide Regierungen eigentlich auf einer Linie.
Im April wird in Frankreich ja auch wieder gewählt, finden Präsidentschaftswahlen statt. Wie sehr, glauben Sie, wird Macron diese EU-Ratspräsidentschaft jetzt nutzen, um für sich auch Wahlkampf zu machen?
Macron wird ganz klar versuchen, das zu nutzen. Also man hat auch heute schon im Europäischen Parlament gesehen, dass im Anschluss an seine Rede entbrannte eine Debatte eigentlich um den nationalen Wahlkampf. Es gab viele französische Abgeordnete, die versucht haben, Macron anzugreifen und das sozusagen dort einen nationalen Wahlkampf zu machen. Und für Macron ist das als eine Möglichkeit zu zeigen, dass er ganz klar pro-europäisch ist und sich abhebt von vielen anderen Kandidaten im französischen Präsidentschaftswahlkampf. Und er kann zeigen und er versucht zu zeigen, dass Frankreich in Europa einflussreich ist. Das ist natürlich als Vorsitzender dieses Rats eine sehr gute Ausgangsposition, eine gute Bühne, um sich zu präsentieren. Und er kann auch zeigen, dass die EU-Mitgliedschaft die französischen Interessen stärkt. Und jetzt wahrscheinlich liegt auch gar nicht so schlecht dabei, weil eine aktuelle Umfrage sagt, dass 54% der Franzosen finden, dass die EU eine gute Sache ist. Also er hat auch eine gute Basis, um das voranzutreiben.
Würden Sie sagen, dass Macron, ja, ich weiß nicht, der stärkste Mann oder auch Staatschef jetzt auch in Europa ist, vor allem auch seit Angela Merkel, die ja auch eine überzeugte Europäerin ist, nicht mehr Bundeskanzlerin ist?
Macron ist auf jeden Fall ein Staatschef, der Europa versucht voranzubringen und viele Initiativen und Projekte anschiebt. Er ist auf jeden Fall in der Position sehr stark in Europa. Aber er ist auch immer angewiesen auf die anderen europäischen Partner. Er hat zum Beispiel in seiner Rede 3-mal Deutschland erwähnt als wichtigen Partner. Hm. Und daher, genau, er setzt ganz klar auf Deutschland, hat man gemerkt in dieser Rede. Und er kann die Dinge auch nicht alleine voranbringen. Aber es ist sicherlich von Vorteil jetzt diese nächsten 6 Monate, dass ein großer Mitgliedstaat wie Frankreich, der auch viele Ressourcen hat, die EU auch voranbringen kann in wichtigen Themen.
Ja, was Frankreichs Präsident Emmanuel Macron während seiner EU-Ratspräsidentschaft mit Europa vorhat, darüber habe ich gesprochen mit Politikwissenschaftlerin Henriette Heimbach.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, ihr habt sicherlich mitbekommen, nach einem heftigen Vulkanausbruch ist die Pazifikinsel Tonga quasi von der Außenwelt abgeschnitten, also was Kommunikation angeht, weil nämlich das Unterseekabel beschädigt wurde, mit der die Insel per Telefon und Internet eben verbunden wird. Auf der Submarine Cable Map, da kann man sich das auch ansehen, da sieht man, wie ein einziges Kabel von Tonga nach Fidschi und von dort aus unter anderem nach Australien führt. Das soll jetzt ungefähr 4 Wochen dauern, bis dieses Unterseekabel repariert ist und Tonga wieder per Telefon und Internet erreichbar ist. Ja, und wir wollen wissen, wie das denn eigentlich genau läuft mit diesen Tiefseekabeln. Haben uns verabredet mit Marc Helmus. Er ist Datenspediteur und baut solche Datenautobahnen. Hallo Marc.
Hallo.
Ja, so ein Kabel, das uns auch mit einem anderen Kontinent vernetzt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie sieht so ein Unterseekabel aus?
So ein Unterseekabel ist ein ungefähr armdickes Kabel, was auf dem Meeresgrund versenkt wird. Das hat ganz innen drin relativ dünne Glasfasern. Die sind so dick wie ein Haar. Mhm. Da benutzt man in den meisten Fällen so 4 bis 8 Faserpaare. Und das Kabel selbst, also ein Großteil dieses Kabels, ist einfach nur der mechanische Schutz für diese Fasern, weil es eben im Meeresgrund liegt. Und wie wir gerade gehört haben, durch diese Eruption des Vulkans in der Nähe von Tonga offenbar auch beschädigt wurde.
Aber wie bekommt man so ein Kabel überhaupt verlegt? Also es ist ja ultratief.
Genau, dazu gibt es spezielle Schiffe, Kabelgeschiffe. Die haben eine sehr, sehr hohe Kapazität. Also das Kabel zwischen Fidschi und Tonga ist ca. 870 Kilometer lang, wenn ich vorhin richtig recherchiert habe. Und wir haben dort Meerestiefen von mehreren tausend Metern. Diese Kabelwegeschiffe, die haben Kapazitäten von 1500 bis hoch zu 3000 Kilometern an Kabeln, die dort direkt auf dem Schiff deponiert werden und dann eben in sehr langsamer Geschwindigkeit eben auf den Meeresgrund versenkt werden.
Crazy. Und wie werden die da befestigt?
Und die werden in den meisten Fällen gar nicht befestigt, sondern wir bewegen uns ja in einem Meeresgrund. Oft wird vorher eine Erkundung gemacht, wie sieht der Meeresgrund aus? Ist das Sand, ist das Stein oder was auch immer? Und in den meisten Fällen liegen die Kabel tatsächlich quasi ungeschützt oder nur durch sich selbst geschützt, durch diese starke Bewehrung auf dem Meeresboden, nur in Küstennähen oder in flacheren Gewässern, wo man die Gefahr hat, dass zum Beispiel Schleppnetze oder Anker das Kabel beschädigen können, werden diese Kabel in den Meeresgrund eingepflügt.
Und wenn jetzt, also du hast schon gesagt, ne, mehrere hundert Kilometer ist auch dieses Kabel von Tonga nach Fidschi eben. Woher weiß man dann aber, wo genau sozusagen das Kabel irgendwie kaputt ist?
Das lässt sich mit verschiedenen Messverfahren qualifizieren. Es gibt die sogenannte optische zeitabhängige Reflektometrie, OTDR genannt, ganz toller Begriff. Damit kann man relativ genau orten, nach welcher Länge so ein Kabel kaputt ist. Das steht und fällt mit der Dokumentation, die man hat von dem Kabel, weil die einfache Länge reicht ja nicht. Wenn du halt irgendwie ein Kabel wie 10.000 Meter im Meer versenkst, hast du eben diese 10.000 Meter in der Länge ja auch mit drin. Ja. Gleichzeitig ist es so, dass wir aber auf diesen Strecken oft in die Verlegenheit kommen, dass es nicht nur das nackte Kabel ist, sondern eben auch technische Komponenten da drin sind, die diese Signale nochmal verstärken, sogenannte Repeater. Das sieht aus wie so eine große Röhre, ist vielleicht 1,5 Meter lang, etwas größer im Durchmesser. Und die sind typischerweise so alle 80 bis 120 Kilometer montiert in diesem Seekabel, um diese Signale, also tatsächlich das Licht, was wir da durchschieben, wieder zu verstärken. Und ich vermute sehr stark, dass eben durch diese Eruption, die ist ja ca. 50 Kilometer nördlich des Kabels offenbar geschehen, wenn man das so ein bisschen versucht zu allokieren, tatsächlich nicht nur das Kabel, sondern sehr wahrscheinlich auch diese Repeater mit kaputt gegangen sind.
Und wie repariert man das Ganze jetzt? Das klingt ultra aufwendig.
Ist es in der Tat auch. Also du musst dir überlegen, das ist abhängig davon, was du eben für eine Meerestiefe hast oder wie viele Schadstellen da auch sind. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, auch herauszufinden, ist das tatsächlich eine markante Schadstelle? Ist es da kaputt und man friert das wieder zusammen oder sind es mehrere Punkte? Und ist es überhaupt sinnvoll, das Kabel zu reparieren an mehreren Stellen oder tauscht man es quasi ab einem Stück zum Beispiel über 100 Kilometer einfach komplett aus? Hm. Und dieses Kabel wird tatsächlich geborgen. Man zieht das hoch. Dieses Ende, man kann das relativ gut deuten, wo so eine Beschädigung ist. Und dann wird das Kabel hochgezogen, das Schiff verankert oder bleibt auf diesem Punkt so gut es geht stehen, wie ein Schiff das eben kann auf dem Wasser. Und wird dann tatsächlich an Bord geholt und dort wieder zusammengefügt.
Abgefahren. Und passiert das häufiger, dass so ein Kabel irgendwie kaputt geht? Also da merkt man das jetzt natürlich, aber auch, ja, keine Ahnung, Deutschland, Europa ist ja mit ganz vielen Kabeln mit anderen Kontinenten verbunden. Geht da häufiger was kaputt?
Also prinzipiell kann sowas immer passieren. Ich glaube, man merkt es heute deswegen nicht mehr, weil wir eine relativ hohe Anzahl an Kabeln im Meer liegen haben oder in den Gewässern. Und es natürlich bestimmte Redundanzen gibt. Du hast es vorhin angesprochen, Tonga ist auf einem Weg angebunden an die Fidschi-Inseln. Das heißt, da gibt es einfach keine Redundanz. Redundanz kommt ja aus dem Englischen, das ist, heißt einfach überflüssig, aber du brauchst es eben quasi in dem Moment, wenn dein erster Weg nicht mehr funktioniert. Ja. Und prinzipiell kann sowas immer passieren. Ich habe es selbst auch schon erlebt in der Ostsee. Zwischen Rostock und Dänemark, dass dort ein Frachter geankert hat und hat das Kabel einfach mitgenommen. Das passiert. Hm.
Wie so ein Tiefseekabel funktioniert, was ja Länder, Inseln miteinander verbindet, haben wir geklärt mit Telekommunikations- und Tiefseekabel-Experte Marc Helmus. Dank dir für dieses spannende Gespräch, Marc.
Ebenso. Vielen Dank. Bleibt gesund.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.